endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Schön bist du mit mir, Jan Lopsiger, in dieser Endlich-Leben-Folge unterwegs. Unterwegs sein passt, weil wir gehen zusammen zum Bestattungsdienst und in die Sargfabrik Gerber-Lindau in der Nähe von Effretiken im Kanton Zürich und treffen dort den Chef, den Urs Gerber. Wir reden mit ihm über einen Beruf, den es dann braucht, wenn der Tod Realität ist. Wir reden über das Einbetten, Einsagen, Transportieren und Bestatten von einem verstorbenen Körper. Wie kann der Urs den besonderen Beruf vom Bestatter machen? Und wie läuft das ab, wenn er einen toten Körper transportiert?
Wir tun uns grundsätzlich einfach mal abgrenzen. Also, wir machen Ich bin nicht der Seelsorger dort. Ich habe auch nichts zu tun mit dem, was geschehen ist. Sondern ich bin ein Teil, der etwas macht dort. Und zwar möchten wir den Verstorbenen, den Familie möglichst würdig zurückgeben.
Wenn der Urs Gerber an einem Unfallort ist oder in einem Trauerhaus, das ist die Heim, wo jemand verstorben ist, berührt ihn das auch persönlich.
Ich komme in ein Trauerhaus. Es ist ein Ehepaar da, 90 oder einfach alt, 60 Jahre verheiratet. Jetzt stirbt die Frau oder der Mann und der, der zurückbleibt, ist, da merkst du, ist der Person, der Mann ist jetzt die Hälfte weggestorben. Also da ist derart viel Geschichte.
Es sind die Schlusspunkte und das Ende von einer Lebensgeschichte, wo der Urs Gerber und der Familienbetrieb Gerber-Lindau jeden Tag beim Bestatten erlebt. Und besonders ist eben bei Gerber-Lindau, dass sie die Särge, die zum Bestatten gebraucht werden, in der eigenen Sargfabrik produzieren.
Wenn man einen Verstorbenen einbettet, sieht es das eigentlich so ein bisschen aus, als würde er schlafen, als würde den letzten Schlaf machen. Aber ich rede jetzt nur vom Körper. Ja, ich denke, der Sarg braucht es in unserer Kultur. Und so wie wir mit dem umgehen, braucht es einen Sarg.
Eine Sargfabrik und ein Bestattungsdienst. Das ist ein spezielles Berufsfeld, eine spezielle Umgebung. Wo ich bei Gerbers in Lindau parkiere, das Holzlager, die vielen Särge, die schwarzen Mercedes-Busse vom Bestattungsdienst gesehen, ja, da ist es schwer geworden in mir drin. Aber die Mitarbeiter vor Ort und der Urs Gerber nehmen mich freundlich und unkompliziert in ihre Welt auf und mit. Und so sitzen wir jetzt bei Gerber-Lindau. Da kann man sagen, Flughafenregion, auch in der Nähe von Effretiken ist das beschauliche Lindau und da ist eben der Bestattungsdienst und die Sargfabrik von Gerber-Lindau. Und einfach dir, Urs Gerber, willkommen und danke, bist du ein Teil von diesem Podcast «Endlich leben».
Ja, schön, danke, freue mich.
Jetzt sind wir ja da und du hast mich jetzt gerade noch so ein bisschen auch durch die Firma und eure Räumlichkeiten durchgeführt. Wir sind da an einem Ort, wo der Tod Teil ist von einem Geschäftsalltag. Da sind viele Särge, wir haben die Urne gesehen. Es geht bei euch um letzten Kontakt, um Kontakt auch mit verstorbenen Menschen. Wie kann man da positiv bleiben und Urs, wo siehst du in dem hinein noch das Leben?
Ja, wir sind jetzt ja gerade nebeneinander und ich habe das Gefühl, wir leben gut. Ja, klar. Wir sind hier eine Sorgfabrik. Wir sind ein Bestattungsdienst. Klar, wir haben im Bereich zu tun, wo wenn die Leute sterben. Unser Alltag ist aber genau gleich wie bei allen anderen auch. Also wir produzieren da etwas, wir machen eine Särge. Wenn du aber in der Schreinerei bist, dann bist du in einer Schreinerei. Und es ist nicht, dass da unser Tod verfolgt. Im Bestattungswesen vielleicht ein bisschen näher. Klar, dort gehen wir wirklich Verstorbene einbetten, parat machen, herrichten, sind auch im Kontakt dann mit der Familie. Aber es ist auch nicht der Tod, der uns verfolgt. Wir machen einfach in dieser Situation hoffentlich eine würdige Arbeit.
Und jetzt schiebe ich auch zum Start noch so einen Fun Fact rein. So, es ist ja der Bestatter, oder? Wenn man so an dem Namen auch umdenkt, dann kommt einem die SRF-Serie vielleicht relativ schnell in Sinn. Und da ist so ein Fact. Alle Särge von der Bestatter sind von Gerber Lindau gsi. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, also sicher fast alle Särge, aber ja, die Särge sind eigentlich von uns gekommen. Ja, ich bin dort zumal angefragt worden, ob ich da bereit wäre, das Equipment, sage ich jetzt einmal, das sie brauchen, oder einen Teil davon, sprich die Särge, zu stellen. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Ich war dann auch mal ein bisschen in Kontakt mit den Schauspielern selber, mal ein Interview können geben, zu selber Zeit. Ja, Fun Fact, genau, das ist das richtige Wort. So wirklich unseren Arbeitsalltag tut es nicht widerspiegeln. Ja. Vielleicht ein Teil davon.
Wenn man ein paar Schlagzeilen auch liest in der Vorbereitung, es gibt eine Berichterstattung, wo ihr schon Teil gewesen sind, eben mit Gerber Lindau, da heisst, er mobilisiert die letzte Ruhe. Oder die Toten des Landes liegen in Särgen einer Familie aus Lindau. Oder auch Jobs, die niemand haben will. Wie beschreibst du, was ihr macht?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. He? Also.
Weil, oder die Schlagzeilen, die hängen ja eben so ein bisschen. Ja, wie sagt man, so ein das Boulevardesken oder das vermeintlich Spannendste hängt man so ein bisschen auf, aber wie beschreibst es du?
Ja, also wir machen eine Arbeit, wie es in der Pflege eine Arbeit gibt, wie es in der Wirtschaft, wir machen eine Arbeit, einfach ein bisschen in einem speziellen Umfeld, sage ich jetzt einmal. Ja, wir erleben viel ganz Normales. Es stirbt jemand in einem Altersheim, ist für uns eine einfachere Situation. Gibt auch dramatische Sachen. Klar, wir erleben jede Situation. Aber unsere Arbeit ist ein Teil. Ich sage wirklich nur ein Teil, wenn jemand verstirbt. Da sind noch ganz viele andere auch integriert. Vielleicht ist zuerst das Spitex da gewesen, hat sich lange um die Person gekümmert, dann ist sie vielleicht ins Spital gekommen, es kann aber auch ein Unfall gewesen sein, es sind Ärzte involviert und so weiter, und wir sind ein Teil davon und machen einfach unseren Teil.
Wie würdest du das jetzt gerade so beschreiben, auch so zum Start von unserem Gespräch? Weißt du, eure Arbeit setzt dort an, wo Leben endet. Ihr sind dort da, ja, gibt es verschiedene Schritte, Prozesse, Abläufe. Was ist so, ja, was für einen so ein bisschen Standardablauf kann man vielleicht auch eure Arbeit festmachen?
Ja, also wenn es jetzt so ganz normal abläuft, sprich, es ist jetzt jemand auch normal verstorben, dann kommen wir von der Familie zum Beispiel, wenn es am Wochenende ist, oder vom Arzt, der vor Ort ist, oder von der Spitex, der vor Ort ist, kommen wir einen Anruf über, dass da, ich sage jetzt einfach den Namen, der ist fiktiv, Frau Meier, Frau Müller, Herr Müller, dort und dort verstorben ist, und sie wären froh, wir würden heute oder morgen gerne mal vorbeikommen, um die verstorbene Person einbetten in einen Sarg. Wir nehmen das dann so entgegen, fragen noch ein paar Nachfragen. Für uns ist es wichtig, auch Grösse und Gewicht. Es klingt jetzt ein bisschen banal, aber wir möchten ja auch mit einem Sarg kommen, der passt. Wir machen einen Termin ab, so gut wir können. Dann gehen wir dort hin, wir stellen uns vor und dann die verstorbene oder ja, die Person einbetten. Wir machen es so, wir gehen eigentlich immer mit einem Sarg. Es gibt auch Situationen, wo man mit einer Barre geht, wenn man muss bergen muss. Es kann auch draussen sein oder im Wald oder wenn die Polizei involviert ist. Aber eben, wir sind jetzt auch beim normalen Todesfall. Dann gehen wir mit dem Sarg. Ich stelle mich vor, wer wir sind und was wir jetzt machen. Gehen schauen, wie die Örtlichkeiten sind. Manchmal ist es ein bisschen eng. Dann muss man überlegen, wie kommen wir mit dem Sarg rein, vor allem wieder raus. Mhm. Dann tun wir Einbettung machen. Wenn es geht, tun wir vor Ort eine Aufbahrung machen, dass eigentlich die Familie am Sarg nochmal Zeit hat, zum Abschied nehmen, wenn sie sehen, wie jetzt die verstorbene Person eingebettet ist. Und dann gehen wir eigentlich am Sterbeort auf den Friedhof. Bei uns im Kanton Zürich haben praktisch alle Friedhöfe eine schöne Aufbahrung. Dort wird die Verstorbene aufgebahrt und dann ist es einfach mal dort. Die Familie hat die Möglichkeit, Abschied nehmen, bis alle weiteren Schritte organisiert sind. Das passiert dann aber auf der Gemeinde, auf dem Bestattungsamt.
Jetzt hast du gerade zweimal von normalen Todesfällen geredet. Das heisst, es gibt auch noch andere.
Ja.
Was sind da die Verschiedenheiten und eben auch vielleicht das verschiedene Schaffen, das dann gefragt ist von euch?
Ja, genau. Also wenn wir von normalen Todesfällen reden, ist dann, wenn also es verstirbt jemand, es kommt der Arzt und stellt nichts Spezielles fest. Also man hat mit dem Tod vielleicht sogar gerechnet. Es ist nichts, wo darauf hinweist, dass da jetzt etwas Komisches passiert wäre. Dann ist das ein normaler Todesfall. Dann gibt es den sogenannten, wir sagen dem AGT, außergewöhnlichen Todesfall. Dann ist unser Auftraggeber die Polizei. Und die ist eigentlich schon, bevor wir, also für uns selber ist es von Anfang an ein außergewöhnlicher Todesfall. Das ist dann, wenn der Todesfall nicht klar ist. Das kann sogar die Hei sein. Einfach dann irgend, kann etwas suspekt sein. Dann kommt die Polizei. Und dann, je nachdem, kann man vor Ort schon mit dem Bezirksarzt vielleicht gerade feststellen, nein, es ist gleich nichts Tragischer. Es ist jetzt einfach ein bisschen unerwartet gewesen, aber eigentlich auch ein normaler Todesfall. Dann ist es für uns wieder wie vorher. Es kann aber ein Delikt sein. Es kann ein Unfall sein. Es kann etwas sein, wo man findet. Nach Tagen, wo verschollen war oder wo man auch vermisst hat und jetzt ist er irgendwo im Wald oder wo, dann ist immer die Polizei dort und je nach, kommen noch viele andere, also es kommt dann die Spurensicherung und dieses und jenes, die Staatsanwaltschaft, der Bezirksarzt ist dort, vielleicht wird dann auch vor Ort entschieden, nein, das muss man genauer untersuchen. Dann müssen wir genau nach Anweisung Polizei arbeiten oder nach Staatsanwaltschaft. Die sagen dann, ihr bringt den Verstorbenen auf Zürich, Institut für Rechtsmedizin. Und das ist dann so ein bisschen der Ablauf, wenn es nicht normal ist. Mhm. Und dort treffen wir halt auch alles Mögliche an. Von auch nicht angenehmen Sachen. Irgendwann mal gibt es dann wieder eine Freigabe, wir sagen dem so. Man hat die Sache abgeklärt, man weiß, was ist, was Sache ist. Auch mit dem Verstorbenen dürfen wir einen würdigen Abschied oder Einbettung machen. Und dann ist es wieder für uns wieder ein normaler Todesfall. Dann besprechen wir auch wieder mit der Familie oder eben die Familie mit der Gemeinde, es soll weitergehen.
Also sehr, sehr spannend. Und ich höre da auch immer wieder raus, eben ein ganz entscheidender Übergang und Übergänge, oder? Und auch so koordinative Punkte sind dir extrem gefragt. Ich bin gespannt, das jetzt dann auch noch weiter zu vertiefen. Dann. Wir kommen noch darauf. Jetzt aber noch die Frage so zum Start auch noch gleich ein bisschen drin. So, das endlich Leben, das, wo der Podcast beleuchtet, da stellen wir immer eine Frage und ich finde, die passt bei dir auch noch so ein bisschen am Anfang, wo so konfrontiert ist mit dem Tod.
Mhm.
Was bedeutet endlich Leben für dich? Und ich sage jetzt bewusst auch in der Rolle als Bestatter und als Sargfabrikant.
Ja, ist jetzt die Frage, wie weit ich mit meiner Antwort versuche. Also, endlich ist für mich die Zeit hier auf dieser Welt. Und das realisiert vermutlich jeder, dass die endlich ist. Also, irgendwann, wir kommen auf die Welt, wir verbringen da eine gewisse Zeit und dann sterben wir und das nennen wir endlich. Ich schaue das Leben insgesamt als unendlich an. Also, ich glaube, dass nachher noch eine Zeit gibt, wo es weitergeht. Aber das endlich, ist schon da. Für mich tut eigentlich nicht das Endliche mich beeinflussen, sondern das Unendliche. Also, das ist ja das, was mir, ich sage mal, die Ruhe gibt. ja, ich denke, man kann sich auch ein bisschen vorbereiten oder mit dem Thema auseinandersetzen. Man kann vielleicht auf verschiedene Ergebnisse kommen. Ich bin auf das Ergebnis gekommen, dass es für mich weitergeht. Meine Grundlage ist mein Glaube. Und der Glaube basiert auf der Bibel. Das ist auch das, was ich glaube. Und von dem her kann ich das endlich eigentlich gut annehmen, so wie es ist.
Jetzt sind wir ja so ein bisschen beim Ablauf, wenn man sich das ein bisschen sinnbildlich vorstellt. Also gehen wir zurück eben in die Sargfabrik und auch im Bestattungsdienst, denn es braucht ja den Sarg. Und da sind ihr eben bei Gerber Lindau ganz eine entscheidende Bude, schweizweit und auch einfach auch gerade im Kanton Zürich, mit einer unglaublichen Grösse und Dimension. Das hat man jetzt auch hier gesehen oder nicht dürfen gesehen in der Fabrik. Du hast gesagt, wie viel Sarg verlöhnt euch jeden Tag?
Ja, tageweise schwankt es. Es kann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger sein. 60 bis 120 Särge so. Über das Jahr raus gesehen produzieren wir 21'000 Särge, wo wir in der Schweiz, unsere Kunden sind eigentlich andere Bestatter. Es ist ja nicht, dass wir so viel das Feld selber bearbeiten. Unsere Kunden sind andere Bestatter, die bei uns Särge beziehen und die tun wir produzieren und ausliefern. Selber haben wir auch einen Bestattungsdienst und einen gewissen Teil von dem, was wir produzieren, brauchen wir dann auch selber. Und dann gibt es noch einen gewissen Teil an Särgen, wo wir handeln. Also zu diesen 21'000 Särgen tun wir auch noch einen gewissen Teil dazu, wo wir handeln. Das sind ganz andere Modelle, wo wir eher so ein bisschen dann für im Ausland brauchen. Oder in gewissen Regionen, wo, ich sage jetzt mal so ein bisschen in der Südschweiz oder in der Westschweiz, andere Modelle gebraucht werden, als wir produzieren.
Und jetzt zum Sarg, oder? Was symbolisiert eigentlich ein Sarg? Oder warum braucht es ihn auch?
Also schon rein einmal unsere Vorschriften. Wenn es eine Beisetzung gibt in einem Grab, ist es mit einem Sarg. Und das andere ist, der Verstorbene wird man ja auf eine würdige Art können von A nach B bringen, sage ich jetzt einmal. Ob jetzt das ist, in die Aufbahrung ist auf dem Friedhof, wo man sowieso einen Sarg braucht, auch zum Aufbauen. Aber auch wenn wir ins Krematorium, wie sollen wir ihn dann transportieren? Also auf einem Brett geht es ja sicher auch nicht so gut. Und in einem anderen Behälter auch nicht. Also ich denke, ein Sarg stellt ein würdiges Transportmittel dar, nebst dem, dass man auch schön kann einbetten. Also wenn man einen Verstorbenen einbetten, sieht es das eigentlich so ein bisschen aus, als würde er schlafen, als würde den letzten Schlaf machen. Ich rede jetzt nur vom Körper. Ja, ich denke, der Sarg braucht es. Also es braucht ihn definitiv in unserer Kultur. Und so wie wir mit dem umgehen, braucht es einen Sarg.
Und jetzt, in sagen wir mal, ein bisschen in kurz, weißt, die Historie und die Geschichte von Gerber Lindau ist extrem faszinierend. Da spielt dein Vater die Hauptrolle.
Ja.
In dieser Geschichte, wie ist es zu dem gekommen, dass da auf einem eigentlich einmal Landwirtschaftsbetrieb heute eine der grössten Sargmachereien steht vom Land?
Ja gut, da muss ich jetzt aber ein bisschen ausholen, das braucht jetzt ein paar Minuten. Ja genau, also mein Grossvater ist aus dem Emmental, ist aus einer Bauernfamilie gekommen und ich glaube als Jüngste, die sind dann jeweils ausgezogen, weil sie haben nicht alle können bestehende Hof übernehmen. Er ist in Zürich gekommen, da, in das Gebäude. Ein kleiner Bauernhof dort zumal. Ich sage bewusst klein. Es hat gerade so gelangt für ihn zum sein. Mein Vater und die Schwester sind da geboren. Und mein Vater hat Wagner gelehrt. Das sind die Wagnerrat gemacht haben. Ja, die Lehre abgeschlossen, so in den 50er Jahren. Und, ja, ich tue jetzt ein bisschen plakativ. Er hat die Lehre abgeschlossen und das war die Zeit, wo der Pneu gekommen ist. Und fast gleich, ja, über Nacht ist eigentlich sein Beruf ausgestorben. Es gibt ja keinen Wagner mehr. Vielleicht noch ein paar Restaurateure, aber der Wagner ist dann ausgestorben. Und somit war mein Vater eigentlich wie gezwungen, etwas anderes zu machen. auch mit Holz. Also Wagner schafft ja mit Holz.
Genau, also das sind die Holzräder, die man noch an historischen
Kutschen
Wegenkutschen und so
sieht. Sieht man die Rad noch. Ja. Der Wagner hat das Rad gemacht und der Käufer hat dann das Metall drum herumgezogen. Somit hat er etwas anderes müssen machen. Also immer noch, wir haben ja da gebaut, oder sie haben da gebaut, aber das Bauern hat für meinen Vater bereits nicht mehr, er musste anders machen. Er hat dann Holzleiter gemacht, das ist gut gelaufen, bis die Aluleiter gekommen ist. Das ist ihm dann wieder weggeht. Er hat dann für Baustellen, hat er so Pflaster, Kieskübel gemacht. Er ist auch recht gut gelaufen, bis die grossen Kunststoffkübel und Alukübel Kübel gekommen sind, die mit dem Kran rumlaufen. Dann ist das halt auch wieder weggeht. Er hat dafür, wenn das ältere Film oder ältere Fotos anschaust, siehst du die, für die Visa Gloria, so Dreirad-Velöli, die sind früher alle blau oder rot gewesen, weisse Pneu und ein Holzsättchen gehabt.
Aus Lenzburg, oder? Genau. Kultmarken eigentlich.
Absolut. Ja. Er hat die Holzsättchen gemacht, x mal 10'000 von den Holzsättchen, es hat glaube ich noch 2-3 in den Winden oben. ja, und dann ist halt irgendwann der Kunststoffschallensitz gekommen, wo ihm das Geschäft auch wieder ruiniert hat, sage ich jetzt mal. Für ihn auch der Moment, wo man, ich sage jetzt auf Zürichdeutsch, langsam angeschissen hat, so weiterzumachen. Ja, aber er hat immer etwas gemacht, immer innovativ gewesen, ist dann auch auswärts gearbeitet. Und dann ist die Gemeinde Lindau ist eigentlich auf ihn zugekommen. Das war eine Zeit gewesen, der Sarg hat der Schreiner gemacht. Schreiner im Dorf. Und der Fuhrmann hat dann die Überführung gemacht. Da war auch in Lindau so gewesen. Und irgendwie hat es da Veränderungen gegeben und sie haben gewusst, mein Vater macht neben dem Bauern macht der Schreinerarbeit und dann ihn nachgefragt, du hättest Interesse zum für uns Särge machen. Also wir reden da von 10 Särgen im Jahr vielleicht.
Mhm.
Er hat eigentlich alle Arbeit, die er können machen mit Holz, mit dankbar angenommen und hat dann angefangen Särge machen. Zu dieser Zeit, wenn jemand gestorben ist, ist der Schreiner heim, also man ist daheim gestorben, oder auf dem Feld, aber daheim. Der Schreiner ist heim, man ist gemessen und dann hat man Bretter zugeschnitten und hat den Sarg gemacht für die verstorbene Person. Das hat dann 2 Tage gedauert, wo man an dem geschafft hat. Und das hat er 3, 4, 5 Mal gemacht und hat gefunden, das ist nicht für mich. Alles, was er vorher gemacht hat, hat er sich immer darauf eingestellt, dass er das genau, präzise, rationell, effizient macht. Er hat sich auch immer so eingerichtet, ob jetzt das Sibelius-Sättel sind oder er hat nicht ein Sättel gemacht und dann nochmal eins und dann, also, er hat versucht, das ein bisschen effizient zu machen und hat das Gefühl gehabt, ich mache es Erg, aber ich muss immer bei Null anfangen. Also, ich gehe heim, ich gehe messen, ich sollte doch einfach mal können, also, wenigstens mal 20 Särge oder so miteinander machen. Also jetzt brauchst du selber nur 10 Särge im Jahr. Jetzt hast du verschiedene Grössen, auch da sind die Leute verschieden gross gewesen, was geht unmöglich. Also ist er da zu den Nachbardörfern, also eigentlich fast jedem Dorf, ist zu den Schreinern, du, ich könnte doch Särge machen und ich könnte die bei mir beziehen, ich könnte dann gerade ein paar miteinander machen. Und das ist gar nicht gut angekommen. Die haben alles Gefühl gehabt, mein Grossvater hat schon Särge gemacht, mein Vater hat im Fall auch Särge gemacht und ich weiss im Fall auch, wie man einen Sarg macht. Was willst du jetzt von mir da?
Also sehr emotional behaftet, ja. Auch quasi das,
ja, fast ein bisschen
Sargmacherei in den lokalen Dörfern. Ja. Ja.
Fast ein bisschen, noch ein bisschen zu früh mit seiner Idee, sagen wir es so. Dann halt nicht. Ja, und dann ist er auf der Unispital Zürich gekommen, also dort Kantonsspital Zürich, heute Unispital. Ist man ja auch etwa mal verstorben. Ist sich dort vorstellen, gesagt, ich würde gerne Särge machen, ihr braucht doch Särge. Wie wäre das? Und sie haben dann auch abgesagt, weil ein paar hundert Meter nebenan haben sie einen Schreiner gehabt, der schon lange Särge macht für sie, und das ist ja ideal. Und haben ihm dann abgesagt. Ja. Ich weiss nicht, ob er jetzt ein bisschen frustriert war, aber ist halt erfolgslos wieder heim und hat darf einmal Telefonnummer und Adresse dort lassen, aber soweit eigentlich alles wie vorher. Man hat gebaut, man hat ein paar Mal oder einmal im Monat einen Sarg machen und sonst hat man auswärts geschafft.
Mhm.
Und dann ist tatsächlich ein paar Wochen gegangen. Da kommt von Zürich eine Anfrage, sie soll doch mal 2 Mustersärge zeigen. und hat dann das dürfen machen und die haben ihnen auch gefallen. Und ja, sie sind dann der Deal eingegangen, haben gesagt, schön, was ihr da macht, das gefällt uns. Es muss einfach dann klappen, wenn wir bestellen. Und wir reden jetzt vielleicht von 150, 200 Särg für ihn. Also das ist nicht eine Steigerung, das ist ein Quantensprung.
Genau, und der erste grosse Auftrag, wenn man so will, für die Firma, oder?
Genau. Ja. Und ja, und plötzlich haben dann Leute in der Trainer-Region gemerkt, ist ja vielleicht, manche macht den Preis und wir haben jetzt bereits so ein bisschen uns standardisiert. Und so hat sich dann entwickelt, dass wir eigentlich zuerst regional, kantonal und heute schweizweit Verzerg machen. Und wie viel wir machen, haben wir ja vorher schon mal angetönt.
Gehen wir doch zu dir.
Ja.
Sagen den Urs Gerber, der Bestatter, oder? Warum der Job? Da kannst du wahrscheinlich gerade anknüpfen, oder? Vorne, oder?
Ja, genau. Also, ich bin ja da aufgewachsen. Das war unser Zuhause. Und eigentlich das Normalste. Wir haben da Themen am Tisch gehabt, wo ich noch hingesehen bin. Man hat über das geredet. Mein Vater hat dann mal erzählt. Also, natürlich mit der Mutter. Und wir haben einfach alles mitbekommen. Was wir geredet haben, haben wir dann vor allem gemerkt, wenn ich vielleicht mal eine Schülergespende in die Heike habe und das grosse Augen gemacht haben bei gewissen Aussagen. Ja, aber ich bin mit dem aufgewachsen. Mein Ziel ist eigentlich nicht wirklich gewesen, das ist nicht der Plan gewesen. Ich habe Schreiner gelernt, sogar gegen den Willen vom Vater. Also gegen den Willen. Wir sind 5 Geschwister. Zwei Brüder haben schon Schreiner gelernt gehabt. Und er hat dann, ich kann auch wieder Schreiner lernen. Und er hat das Gefühl, das können nicht alle Schreiner lehren. Im Dorf hat man das Gefühl, da muss man Schreiner lehren beim Gerber. Und hat mir eigentlich etwas anderes empfohlen. Ich hätte Metaller schauen und das schauen. Und ich habe gesagt, nein, ich muss Schreiner lehren. Also ich habe Schreiner gelehrt. Ich habe dann relativ früh geheiratet. Nachher sind wir auch ein bisschen ins Ausland. Ich bin ein Jahr in Gambia gewesen mit meiner Frau. Und wo ich zurückgekommen bin, habe ich dann den technischen Kaufmann gemacht, mit der Idee, ich gehe im Verkauf. Ich habe das dann auch probiert und gemerkt, das ist nichts für mich. Bin dann da zum Bruder gekommen. Also, mein ältester Bruder ist 14 Jahre älter als ich. Ich habe gesagt, du hast Arbeit für mich, das mit dem ist nichts. Für mich eigentlich eher so, ich gehe jetzt mal da arbeiten, bis ich weiss, was ich will. Bin dann da hängen geblieben. Ja, genau. Ich habe dann relativ bald, es hat da Veränderungen im Betrieb unten. Der Betriebsleiter ist krank gewesen. Schon länger krank und ist immer länger ausgefallen. Und sein Stellvertreter hat Unfall gemacht. Und somit ist eigentlich niemand mehr da gewesen. Und dann hat es geheißen, du kannst die Produktion übernehmen. Und dann habe ich die Produktion übernommen und habe die dann auch 20 Jahre lang gemacht. Bis mein Bruder gekommen ist, Zeit zum zum Geschäftsführung abgegeben. Und ich habe dann im 15. die Geschäftsführung übernommen und mache jetzt die im 12. Jahr.
Nimm uns jetzt mit in der Rolle als Bestatter an den Ort, wo ein toter Mensch liegt. Wie kannst du dich auf das vorbereiten? Und was triffst du vielleicht dann auch an dort?
Also grundsätzlich, um das zu machen, also was ich überhaupt kann machen kann, habe ich vorher schon gesagt, mein Glaube unterstützt mich, dass ich mit dem Thema gut umgehen kann. Was wir antreffen, wissen wir nicht. Also wir wissen, wenn er zu Hause verstorben ist, das ist etwas Normales, aber sonst wissen wir oftmals nicht, was ist bei AGTs.
Also eben bei so außergewöhnlichen Todesfällen.
Ja, genau, genau. Wir tun uns grundsätzlich einfach mal abgrenzen. Also wir machen, ich bin nicht der Seelsorger dort. Ich habe auch nichts zu tun mit dem, was geschehen ist. Sondern ich bin ein Teil, der etwas macht dort. Und zwar möchten wir den Verstorbenen, den Familie möglichst würdig zurückgeben. Und mit dieser Einstellung gehen wir auch. Also wir möchten eine professionelle Arbeit machen in unserem Rahmen. Ja, wir treffen dann schon alles an. Aufgelöste Familien, eine grosse Trauer, eine grosse, weiss nicht, was ist, wie es weitergeht. Die Situationen vor Ort sind dann schon immer anders. Kann auch für uns grenzwertig sein. Je nachdem, was wir antreffen. Eben, aber das Abgrenzen ist dann eigentlich der Punkt. Wir Wir tun nicht nachfragen, wir gehen nicht ins Detail rein, sondern wir wollen eine schöne Arbeit machen. Und besprechen oder austauschen tun wir nachher. Wir sind ja dann das Zweite. Wenn wir im Auto sind, kann man darüber reden oder wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch zuhause, dass man, wenn man eine Frau hat oder einen Partner, Partnerin, dass man das dann kann besprechen. Ja.
Das finde ich noch schön, auch wie du sagst, oder wie es mir jetzt so bewusst wird. Mit eurem Auftrag verfolgt ihr ein Ziel, und du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist das Würdevolle, mhm, und auch ein Zurückgeben. Mhm. Oder was ist für dich als Chef, mhm, auch vom Bestattungsdienst von dieser Firma, mhm, das Ziel, wie ihr eure Arbeit, genau, nennt, am besten machen?
Genau. Also jetzt als Firma ist mir wichtig, dass wenn man wir treffen ja auch nicht schöne Sachen an. Das kann ein Unfall gewesen sein oder so, wo es sehr schwierig ist, den Verstorbenen so zu machen, dass man kann schauen kann. Aber unser Ziel ist, wenn immer möglich, dass die Familie kann am Sarg nochmal Abschied nehmen. Im Extremfall heisst das vielleicht, wir müssen den Verstorbenen abdecken mit einem Lindtuch oder mit einem Tuch. Man sieht dann vielleicht nur noch eine Hand oder den Arm, wo man das anschauen kann. Es kann aber auch sein, dass man das Gesicht oder den Kopf, also, dass man das anschauen kann. Ganz Extremfall muss man sagen, wir empfehlen nicht zu schauen. Das ist dann schon das Extreme. Kommt ja auch nicht so oft vor. Aber unser Ziel ist, dass man der Familie eine Möglichkeit gibt, vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Ich persönlich, man kommt ja auch ein bisschen ins Gespräch. Also auch wenn man das nicht sucht. Aber wir können natürlich schon auch trotzdem viel mehr mit über das, was man manchmal meint. Familien erzählen ihre ganze Geschichte oder was sie erlebt haben. Und man kann sicher auch mal ein Wort vom Trost mitgeben, was ich auch gerne mache, in dem Rahmen, wo ich kann. Ich sage kann, ich will und tue nicht meinen Job missbrauchen, um da Leute beeinflussen. Mhm. Aber in dem Rahmen, wo es möglich ist, tue ich gerne die Trost weitergeben.
Jetzt nochmal an dem Punkt vom eine verstorbene Person auch noch aufbereiten, parat machen, auch, dass Angehörige sie nochmal sehen können. Mhm. Das machen auch ihr. Das macht der Bestatter.
Ja, das machen wir.
Mhm. Mhm. Über das haben wir auch im Vorfeld gar noch nicht gehört. Wo macht ihr das? Habt ihr das auch da? Oder das ist dann im Rahmen von den Spitälern? Oder?
Eigentlich, wenn immer möglich, vor Ort. Also im Heim, im Spital, in einem Altersheim, tut eigentlich der Grossteil macht schon gemacht. Also die Pflege, mhm, hat schon angelegt, hat schon schön gemacht. Wir müssen es eigentlich nur in Sorg übernehmen. Und das ist dann schon gewesen. Im Spital tun wir es vor Ort schön machen. Dort sind natürlich oft keine Angehörige rum. Wir machen es trotzdem genau gleich. Wir machen es immer gleich, ob jemand dort ist oder nicht. Und wenn es geht, zu Hause, machen wir es auch vor Ort. Eben, ich glaube am Anfang schon mal gesagt, dass die Familie auch am Sarg nochmal einen Abschied nehmen, bevor wir gehen. In diesen außergewöhnlichen Todesfällen passiert das natürlich halt erst im späteren oder im zweiten Auftrag, wenn man dann den kann vom Institut vom Rechtsmedizin holen. Dann kann man es eventuell gerade dort machen oder man macht es auf dem Friedhof. Es gibt Friedhöfe auf, wo wir so ein bisschen Vorbereitungsräume haben. Wir haben aber auch schon Leute da hingenommen, vor allem wenn es dann eine Auslandüberführung gibt und dass wir da dann fertig machen.
Berührungsängste, beziehungsweise wie lernt man mit dem umzugehen, auch einen leblosen Körper, ja, ich sage es jetzt ein bisschen einfach, aufzuhübschen oder auch anzulangen, zu tragen, zu verschieben.
Der erste Moment ist, glaube ich, für alle speziell. Der Körper ist nicht die gewohnte Temperatur, die man kennt. Es ist kalt, es ist nass. Also nass, man tut so wie kalt schwitzen, sagt man dem. Es ist speziell, aber an das gewünscht ich. Also grundsätzlich sage ich, entweder kannst du das oder kannst du es nicht. Also, und das stellt sich gleich aus. Also jemand, der von Anfang an, oh nein und so, der muss auch gar nicht schauen. Das macht keinen Sinn. Ja. Und wenn jemand Interesse hat, dann lassen wir eigentlich so der Person mal einen Tag, zwei, nehmen wir einfach mit. Da können wir beide Seiten schauen. Die Person, die kommt, kann schauen. Mal, ich kann das, ich will das. Und wir sehen aber auch, wie die Person arbeitet, wie sie reagiert. Es ist ja nicht nur die Arbeit, die kann man einfach lernen. Es ist schon noch ein bisschen eigentlich herausfordernder. Der Bestatter muss sehr vielschichtig unterwegs sein. Wir haben mit allen Schichten zu tun. Wir mit der Polizei, mit Ärzten, mit der Familie, mit Angehörigen und in jedem Segment. Also wir gehen zu Zürich oder wo auch immer, in so einem Villenviertel, da empfängt uns der Butler und das verweist uns, dass Madame dort wartet und der Verstorbene ist dort und dort musst du dich verhalten, wie es sich gehört. Und dann geht es halt noch immer in einem gegenteiligen Ort, wo vielleicht nicht allzu lange freiwillig dort bleiben würdest. Das ist schon sehr herausfordernd. Also, du musst ein bisschen Sozialkompetenz mitbringen. Du musst können gut organisieren. Wir organisieren uns, wir Bestatter, an der Wochenendsnacht selber. Das ist nicht ein Büro im Hintergrund, wo alles entgegennimmt, vorbereitet und uns disponiert. Und du machst alles selber. Und ja, das ist ein bisschen das.
Spannend, wie du sagst, es ist ja auch wieder das Koordinative und auch wieder das Organisieren und so. Was sind Aufträge, Einsätze, wo jetzt euch als Buden auch herausgefordert haben oder wo außergewöhnlicher Art und Natur gewesen sind?
Privat oder einzeln ist es für jeden anders. Als Firma selber sind es so, ja, halt so Schicksalsereignisse. Vor noch nicht lange hat es eins gegeben in Wallis. Es hat jetzt uns nicht betroffen, aber wir haben hier in der Region schon mehrmals auch so Sachen gehabt.
Also du sprichst Gran Montana an, ja, im Wallis.
Genau, das Gran Montana, wo wir jetzt viel darüber gehört haben. Eine Tragödie. Wir haben schon Flugzeugunfälle gehabt. Vor vielen Jahren war in Stadl, wo Italia in Stadlbergen ist. Dann vor einigen Jahren ist in Basisdorf ein Flugzeug runter. Auch vor längerer Zeit haben wir einen Zug, also ein Reisebus ist in den Zug rein oder umgekehrt. Das ist dann auch relativ aufwendig gewesen. Es sind 40 Todesfälle gewesen und alle aus dem Ausland. So Sachen fordern die natürlich schon. Zieht auch Ressourcen zusammen und dort musst du einfach dranbleiben, ja. Für uns ist das einfach eine Tragödie in dem Sinn, die ist medial, sage ich. Für den Einzelnen ist ja jeder Todesfall eine Tragödie. Genau.
Und oder du würdest in dem ja Ihnen auch appellieren, für einen Angehörigen ist der Todesfall vom Angehörigen schlimmst möglichen, oder? Und das kann man wie nicht selektionieren.
Absolut nicht. Oder du verfolgst dann, also jetzt gerade wir, die immer mit dem arbeiten, du verfolgst ja die Medien, Berichterstattung und gleichzeitig hast du jeden Tag Einzelfälle, die genau gleich sind für die Familie. Und ich habe dann schon gedacht, ja, was fühlen jetzt die gerade? Über sie wird nicht geredet. Genau.
Wie gehst du mit dem?
Ja, ich denke...
Ja, das ist eine ganz grosse Frage, die einem dann umtreibt, oder? Du bist an diesen Umfeldplätzen, du stehst in diesen Stuben hinein.
Ja.
Du bist wirklich an dem krassest möglichen Orten auch, eben, wo ein Leben endet. Wie gehst du als Urs mit dem um?
Also, es gibt schon Momente, wo ich das Gefühl habe, ich will mich am liebsten nachträglich bei denen melden und fragen, wie geht's euch. Aber ich kann das nicht. Also ich muss das abgrenzen, das sind nicht meine Dings. Aber ja, es gibt schon einige Sachen, die dir dann schon auch nachgehen. Aber das sind nicht unbedingt immer das, was wir jetzt unter tragischen Umfang einordnen. Das können eigentlich ganz normale Sachen sein. Ich komme in ein Trauerhaus, es ist ein Ehepaar da, 90 oder einfach alt, 60 Jahre verheiratet, jetzt stirbt die Frau oder der Mann und der, der zurückbleibt, ist, da merkst du, ist der Person, der Mann ist jetzt die Hälfte weggestorben. Also, da ist derart viel Geschichte dahinter gewesen mit dem Partner, und das finde ich gerade so tragisch. Also, für den ist eigentlich, das ist eine Tragödie. Und Wir erleben das oft. Wir kommen an so einem Fall. Der ist noch, sagen wir mal, fit, also noch gesund. Aber ein paar Wochen hören wir dann, ist jetzt auch verstorben. Das ist einfach schon ein ganz grosser Einschnitt gewesen.
In einem täglichen Kontakt, wo du mit dem Tod hast, wie beschreibst du, eben Tod ist ein unglaubliches Wort, oder? Es steht einfach wie für ein Ende.
Mhm.
Wie beschreibst es du?
Ja, also geben Geld, wir sind jeden Tag mit dem konfrontiert. Mhm. Und jeder ist mit irgendetwas jeden Tag konfrontiert. Und somit ist eigentlich, der Tod ist, ich schaue es als, es ist auch das Normalste, was es gibt. Es ist so normal wie Gebären. Und das ist einfach die andere Seite. Und zwischen denen haben wir gelebt. Die Frage ist, wie wir gelebt haben. Aber für mich ist der Tod nicht die Tragödie. Die ist voraussehbar. Wir wissen nicht, wann. Aber dass wir sterben, wissen wir. Das sagt uns auch die Bibel schon. Und das ist, seit es Menschen gibt, sterben wir. Und ich tue das so einordnen. Es ist auch nicht so, dass wir immer am Tod studieren. Wir leben. Also, wir zwei reden jetzt miteinander. Wir reden zwar über den Tod, aber wir reden ganz lebendig.
Ja,
und
ja.
Mein Arbeitsalt, oder mein Tag, ist ja nicht, ich tue auch nicht nur arbeiten. Ich habe ja auch einen anderen, ich habe auch ein Privatleben, ich habe eine Familie und ich habe drei Töchter und so weiter. Also, ich lebe wie alle anderen auch. Aber, vom Beruf her ist der Tod näher. Ja.
Und wie kann man, jetzt eben sagen wir auch die Verbundenheit, vielleicht auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, oder? Von dem Wort Tod verbunden mit Angst, man hat Respekt davor. Es ist auch häufig still, wenn es um Tod geht, wenn es um Trauer geht, Sprachlosigkeit. Wie kann man einen Umgang vielleicht auch damit finden oder vielleicht auch eine Sprache irgendwie für die Ängste?
Also ich kann es also nicht für andere machen. Mhm. Ich appelliere einfach grundsätzlich, redet über das Thema. Redet mit der Familie darüber, redet mit dem Partner darüber. Wenn der Tod auch Angst macht, also es gibt ja verschiedene Ebenen. Es ist einfach der Verlust, der Angst machen kann, aber es ist auch vielleicht, was ist denn nach dem Tod? Ja, wo ich es hole, habe ich ja gesagt, und das finde ich ein gute Dings. Ja, redet über den Tod, beschäftigt euch damit und sucht also mit dem Tod und also mit dem Leben, mit dem Tod, mit Gott, den Frieden haben und dann, mehr kann ich nicht sagen dazu, oder? Für mich ist das der Weg gewesen.
Was ich auch noch ganz speziell finde, ist der Begriff Diskretion, auch rund ums Bestattungswesen.
Mhm.
Selber erlebt bei einem Todesfall, dass ich das Gefühl habe, das sind wie so Wieseli, wie so Engel, die man fast nicht sieht, jetzt auch im Alltag oder so. Täusche ich mich da? Also könnte man sich mehr darauf achten, ob zum Beispiel ein Bestatter unterwegs ist? Oder sind die auch wirklich, fliegen die ein bisschen unter dem Radar und das vielleicht auch bewusst?
Jetzt speziell auf die Region, wo wir halt arbeiten, ist schon so, wir, unsere Autos kennst du nicht. Wir haben keine Werbung. Wir fahren einfach neutrale, schwarze Fahrzeuge. Das könnte ein Familienvan sein. Wir haben ein Vito, V-Mercedes Vito, wir brauchen und sind nicht angeschrieben. Und darum nimmt man uns auch nicht wahr. Wenn du in einen anderen Kanton gehst, zum Beispiel Kanton Bern, da siehst du Bestattungsfahrzeuge und Limousinen und gross angeschrieben und mit Vorhang und so weiter. Dann nimmt man das vielleicht auch anders wahr. Man fährt vielleicht auch mal an einem Schaufenster vorbei. Das ist da nicht so. Ja. Wir arbeiten ja eigentlich für die Gemeinde und so wie du sagst, unter dem Radar.
Also das ist, schätzest du denn so weit auch oder findest du es denn angemessen?
Es ist noch spannend. Es ist
weil,
noch spannend.
Weil so die Auseinandersetzung zwischen Verdrängung vom Tod oder Öffentlichkeit.
Einerseits appelliere ich, redet über das Thema, tönt euch mit beschäftigen, aber das sollte man eigentlich vorher machen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Für den Moment verstehe ich, also ich stelle fest, Angehörige schätzen, dass wir da nicht so, dass wir eigentlich eher ein bisschen diskret daherkommen. Wo vielleicht auch nicht gerade unbedingt wünschen, dass jetzt gerade die ganze Nachbarschaft sieht, dass jetzt stattgefunden hat. Also, das haben wir das Gefühl, schätzen die Leute.
Ja, ja.
Ja, aber diese Diskrepanz von öffentlich machen oder und nicht, ist in dem Sinn, wie du jetzt sagst, das ist schon da. Aber die müsste ja vorher stattfinden. Das Gespräch, sich mit dem beschäftigen und überlegen, jetzt auch rein praktisch, wie will ich es dann einmal haben, das sollte sowieso vorher stattfinden.
Ja, was leitet man da am besten in die Wege? Ich habe von dieser zum Beispiel Bestattungsverfügung gelesen, beziehungsweise ist auch gerade so ein bisschen verbunden mit der Frage, du wirst ganz verschiedene Situationen und Szenen ja auch sehen. Im Sinne von, geht jemand aufgeräumt aus dem Leben? Oder ist der Umstand ganz ein anderer? Der Umstand von Dramatik oder Kontrollverlust oder so?
Ja, ja.
Kannst zu dem etwas sagen, weißt du, was du auch, ja, wie du vielleicht so Szenen auch einschätzt und was du vielleicht auch als einen guten Anflug so ein bisschen siehst auf die letzten Momente.
Ja. Also, wie es auch immer endet, wie du gesagt hast, es kann so enden am Schluss. Aber wenn man vorher mit der Familie, mit den Angehörigen, oder eben, du hast es angetönt, man kann auch, Bestattungsvorsorge machen. Man kann das hinterlegen auf der Gemeinde, auf dem Bestattungsamt. All die Wünsche oder wie man sich's vorstellt oder was man will machen, das kann man alles eigentlich organisieren oder mindestens einmal bekannt machen. Das kann man in der Familie bekannt machen oder eben sogar auf der Gemeinde hinterlegen. Dann ist ja das schon mal gemacht. Wie es dann am Schluss, wie er dann geht, das kann ja wieder verschieden sein. Es kann ein Unfall gewesen sein und trotzdem weiss man, was er hat wollen. Es kann auch ein Freitod sein und man weiss, es könnte weitergehen. Also, das ist jetzt rein vom Praktischen. Oder man stirbt normal und man hat eigentlich alles organisiert. Also, so erlebe ich manchmal schon Situationen, wo ich denke, ja, hätte er doch gescheiter mal darüber geredet. Also ganz banal. Ich komme in ein Trauerhaus rein und dann frage mir, was hätte er gern? Was hat die Person gern angehabt? Wir möchten ja möglichst natürlich jemanden einbetten. Sprich, in den Privatkleider, wo er gern gehabt, wenn er raus ist. Wir tun auch fertig anlegen. Mindestens, wenn es geht, mit Zöcken. Also, wir müssen nicht Schuhe sein, aber mit Zöcken. Also, wir gehen nicht mit jemandem blutig raus. Das ist ja das Leben lang nicht. Meistens.
Und das ist wirklich das Ziel, jemanden, wenn möglich, ganz anzulegen, ganz einzukleiden.
Das ist normal.
Ja.
Ja. Wenn wir an einem Ort sind, wo wir keine Heide haben, haben wir das sogenannte Bestattungshemd oder das Hemd ohne Säck, wie man sagt. Ja. Aber wenn es geht, dann mit Privatkleider anlegen. Und dann kommst du in ein Trauerhaus rein und dann fragen wir das und dann fängt die Stritter an. Ja. Die eine Tochter findet, ja, aber nein, und der Sohn findet nochmal etwas anderes und dann fangen die auch her über den Kleider. So blöd. Sorry, aber so schade. Eigentlich sollte man ja jetzt die Energie können anders brauchen als für Derricks.
Ja.
Und das wird sich dann natürlich noch wie allen anderen Themen bis zum Schluss, bis zur Ehebeteiligung durchziehen, weil man hat ja nicht drüber geredet.
Ja.
Schade, ja.
Wir biegen auf die Schlussgerade ein, ja. Urs. Und für mich ist noch so ein bisschen etwas, wo ich wie auf dem ganzen Weg noch gerne auflösen würde. Ihr seid ja eine Transportstelle. Zusammenfassend kann man sagen, Särg von Gerber-Lindau werden für einen letzten Transport produziert, gebraucht und als Bestatter begleitet man den Transport, probiert ihn würdevoll zu gestalten. Und dann geht ja ein lebloser Körper auf verschiedene Orte. Und beziehungsweise es passieren dann verschiedene Prozesse. Kannst du uns da noch mitnehmen? Was bestimmt für Möglichkeiten? Klassisch kennt man Beerdigung. Also, das heisst,
was du sprechen.
Ist gut, ja.
Also in der Schweiz kann man die normale Erdbestattung wählen. Da steht, der Sarg geht auf den Friedhof in ein Grab. Dem sagt man Erdbestattung. Es gibt die Möglichkeit vom Kremieren. Und dort gibt es nach der Kremation diverse Möglichkeiten. Du kannst auf dem Friedhof auch in einem Reihengrab, ähnlich wie Erdbestattung, beigesetzt werden. Dann hast du dein eigenes Grab mit Stein. Kannst in ein Gemeinschaftsgrab gehen. Und was immer mehr kommt, dass halt Familie auch die Urne heimnehmen wollen. Was dann auch immer sie damit machen. Vielleicht wollen sie sie auch für ein Zeitchen lang, das können ein paar Monate sein, die Heim haben, zum Abschied nehmen. Oder sie wollen in die Natur gehen verstreuen. Man ist immer dort in dem Wald spazieren oder in der Alp Ferien machen und will halt dort sein. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das wird auch immer mehr genutzt. Also das typisch, man geht auf den Friedhof, entweder als Sorge oder als Asche. Das ist sich ein bisschen am Auflösen. Das nimmt immer mehrere Möglichkeiten in Anspruch.
Und als Schlusspunkt würde ich gerne nochmal dort hingehen, dass du eben sagst, die Reise ist dann nicht zu Ende.
Ja, ich glaube, dass im Moment, wo man stirbt, ich rede nicht von Minuten und Sekunden, oder es können vielleicht auch Tage sein, das kann ich nicht so genau einordnen. Ich denke, dass sich unsere Seele oder unser Geist sich vom Körper trennt. Und dann geht's auf irgendeine andere Art weiter. Da gibt's auch verschiedenste Sachen, die man kann glauben. Vielleicht kommt man wieder als Ameisen zurück oder was auch immer. Ich will das jetzt auch nicht ordnen, also werten. Mhm. Für mich geht's ein Leben nach dem Tod, kann auch bei Gott weitergehen. Ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Dass das alles ein Zufall ist, was es da gibt. Und in dieser Perfektion kann ich mir nicht vorstellen. Also muss jemand seine Hand drin haben und dort will ich auch weiterleben.
Urs, vielen Dank für die Einblicke in das äußerste spannende Arbeiten von dir und von eurer Firma.
Bitteschön.
Ich habe immer gedacht, Bestatten ist schnell und einfach erklärt, nämlich eine verstorbene Person auf den Friedhof bringen. Aber die Firma Gerber Lindau zeigt, an was für viele Punkte sie koordinieren, organisieren und alles geben für einen würdevollen Abschied. Ich finde es eindrücklich, wie der Urs Gerber betont, dass sie den Angehörigen nochmals ein Abschied nehmen von der verstorbenen Person ermöglichen wollen. Auch unter schwierigsten Umständen und in absoluten Ausnahmesituationen. Und so sind wir am Ende von dieser Folge, von dem unterwegs sein. Und ich hoffe, dass wir einen spannenden Einblick in die Welt von einem Bestattungsdienst und einer Sargfabrik geben können. Die Website von Gerber Lindau ist in den Shownotes verlinkt. In zwei Wochen hörst du hier wieder meine Kollegin, die Evelyn Gutknecht. Ich, der Jan Lobsiger, sage Tschüss.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.